Ja, also glaube ich, habe ich als erstes gemeldet.
Also ich denke, das ist mir wurscht,
dass die grundsätzliche Analyse nicht ganz falsch ist, aber ich denke, ganz stimmt sie auch nicht. Also ich glaube, einerseits ist nicht jeder Ölstaat irgendwie ein armer Staat, weil, also empirisch ist diese Theorie nicht ganz haltbar, weil halt Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter eigentlich auch Ölstaaten sind. Nur war die halt schon sehr früh ein strategischer Partner von den USA und deshalb haben sie es irgendwie geschafft, dass es ihnen trotzdem ganz gut geht. Dass die Staaten jetzt vielleicht Probleme bekommen, weil die USA ihre eigene Ölproduktion so weit ausgeweitet haben, ist wieder eine andere Sache. Und ich würde auch nicht sagen, dass es keinen Ausweg gibt. Also ich finde das irgendwie etwas fatalistisch. Ich würde sagen, es gibt schon einen Ausweg und die Chavisten hätten einen Ausweg finden können, wenn sie irgendwie bei ihrer Revolution nicht bei der Hälfte stehen geblieben wären und nur eine halbe Revolution gemacht hätten. Und zwar wäre der Ausweg gewesen, keine Kapitalisten mehr im Land zuzulassen, alle großen Unternehmen zu verstaatlichen, ein Außenmonopol des Staates zu errichten und dann hätte man auch irgendjemanden gefunden, der ihnen das Öl noch abgekauft hätte, wahrscheinlich nicht die USA, aber vielleicht Russland oder so, weil...
Weil Russland kein Öl hat, oder...
Was?
Weil Russland kein Öl hat.
Ja, und Russland vielleicht nicht, aber irgendjemand hätten sie schon gefunden, weil es gilt irgendwie, dass ein Zitat, das wenig zugeschrieben wird, die Kapitalisten würden ihnen noch, uns noch den Strick verkaufen, mit dem wir sie aufhängen oder so ähnlich. Also sinngemäß soll Lenin das gesagt haben.
Ja.
Deshalb denke ich schon, dass mit einem Außenhandelsmonopol über den Ölverkauf dann die Wirtschaft so umstellen hätte können, dass sie nicht mehr vom Öl abhängig ist, im Sinne einer sozialistischen Planwirtschaft mit festgesetzten Preisen. Damit hat man das Unlöhne, damit hat man das Inflationsproblem auch gelöst. Also in späteren Stadien würde man dann überhaupt das Geld abschaffen, aber in frühen Stadien einer Planwirtschaft braucht man halt noch Preise. Und es wäre der Bevölkerung von Anfang an auch besser gegangen, weil es in einer Planwirtschaft keine Profite mehr gibt und nicht die Ineffizienz, die halt irgendwie in der kapitalistischen Produktionsweise und in der Konkurrenz liegt. Und deshalb glaube ich, dass das halt der Ausweg gewesen wäre, eine konsequente Revolution zu machen und nicht eine halbe Revolution. Russland hat am Anfang auch wirklich versucht, den Übergang zum Sozialismus zu machen, dass das dann degeneriert mit Stalin war wieder eine andere Sache. Und trotzdem hat es sogar im Bürgerkrieg immer Staaten gegeben, mit denen Sowjetrussland einen Außenhandel betreiben konnte.
Ja, prachtvoll.
Obwohl die auch sehr rückständig waren und fast nur landwirtschaftliche Güter produziert haben.
Also gut, ich fange mal an. Weil du auf Empirie gepocht hast. Und dann hast du ausgerechnet auf die arabische Halbinsel gezeigt, um wieder zu widerlegen, was du an meiner Analyse dann doch grottenfalsch fandst. Jetzt muss ich dir leider sagen, wenn du schon auf Empirie stehst, dann schau da mal hin. Und ich habe sogar noch das Hilfsangebot gegeben. Man soll sich nicht blenden lassen. Und das kann in der Wüstensonne mit viel Wolkenkratzern aus ganz viel Glas, kann das ja schnell passieren. Was hat das Vorhandensein von Wolkenkratzern, von Cadillacs für jeden 15-Jährigen, der fahren kann, von klimatisierten Golfplätzen überhaupt damit zu tun, was ich, du hast es zusammengefasst, als das wären keine reichen Staaten oder sowas, was ich versucht habe zu erklären, worin besteht eigentlich politökonomisch der Reichtum moderner Staaten? Das ist eine Frage an dich gewesen. Du musst mir theoretisch auf die Sprünge helfen.
Ich würde Reichtum einfach so nicht über das BIP pro Kopf definieren, weil das ist eine schlechte Definition für dich, sondern darüber quasi, wie viele Waren sich quasi ein durchschnittlicher Bürger irgendwie in einem Land kaufen kann. Weil das BIP pro Kopf, auch wenn man es irgendwie versucht, Kaufkraft zu bereinigen, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Darüber würde ich halt rein wirtschaftlich irgendwie den Reichtum definieren. Ob es jetzt sinnvoll ist, die ganze Gesellschaft nur darauf auszurichten, dass die Leute möglichst viel konsumieren können, ist wiederum eine andere Frage.
Ich habe eigentlich nicht nach einer Definition gefragt, sondern mal nach sowas wie einer Theorie. Ich habe ja versucht, eine anzubieten. Du hast gesagt, dass die falsch ist und hast zum Zwecke der Begründung auf ein Stück Empirie verwiesen, an dem ich alles bestätigt finde, was ich theoretisch versucht habe zu erklären. Ich kann nicht sehen, dass das Urteil, was ich versucht habe zu erläutern und dass das sehr, dass das womöglich ein bisschen holzschnittartig war, das mag sein, aber da haben wir ja jetzt noch Zeit. Bis das, was ich versucht habe zu erläutern, reiche Staaten, reiche Nationen, das sind welche, die installieren, denen gelingt es im Innern, einen nationalen Kapitalismus loszutreten, der den Staat erstens finanzkräftig macht, zweitens der die Produktionen hervorbringt, auf die der Staat um seiner Herrschaft und der Ausgestaltung seines ganzen kapitalistischen Ladens willen angewiesen ist. Und auf der Basis dann auch und das ist dann endgültig die Elite von nur noch drei Zentren, auf der Basis auch ein Geld funktioniert, das, obwohl es bloß seine nationale Setzung ist, auch international als kapitalistisches Bereicherungsmittel funktioniert und deswegen nachgefragt ist. Das war nicht meine Definition von, sondern das war der Versuch der Erklärung dessen, was die wirklich reichen Staaten auf der Welt sind, die allen Führern von Rohstoffländern immer vor Augen stehen. Nichts davon ist im Falle von diesen Ölscheichtümern irgendwie zu erkennen.
Na gut, das würde ich dann nicht, ich würde diesbezüglich das Wort Reichtum als verwirrend befinden, weil Reichtum sich im allgemeinen Sprachgebrauch immer auf einen materiellen Reichtum bezieht. Das, was du jetzt definiert hast, das würde ich als ökonomische Macht bezeichnen. Also die USA sind ein ökonomisch mächtiger Staat und Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht, weil sie von den USA eben so abhängig sind. Aber das ist ich finde, dass das etwas anders, die Frage nach der ökonomischen Macht etwas anders ist als die Frage nach dem Reichtum. Aber es war jetzt irgendwie nicht der.
Hast du dich mal gefragt, warum zum Beispiel Saudi-Arabien, der Fanatiker unter den Ölstaaten ist bezüglich dessen, dass man alles ganz anders machen muss, als es ist. Verstehst du, du musst vielleicht mal weg von dem, man kann das so oder so definieren. ich wollte sagen, ganz zum Schluss, mit dem, was ich als Widerspruch formuliert habe, den kann ich auch umdrehen und sagen, das ist was ganz Eigenartiges. Je besser eine Nation als Ölnation vergleichsweise fährt, desto vehementer erwacht in ihr das tiefe Bedürfnis, es dabei nicht bewenden zu lassen. Warum ist denn das eigentlich so? Und das kannst du mit dem, bei Reichtum versteht der normale Mensch immer, er kann sich was einkaufen. Und zwar, wenn es mehr ist, als er essen kann, dann ist es reich. Und das andere wäre ökonomische Macht. Wenn du mal das lässt, solche formellen Definitionen, dich in solchen formellen Definitionen umzutreiben, sondern mal versuchst nachzuvollziehen, und dann müsste halt an denen was, also theoretisch falsch sein, was eigentlich das Angebot jetzt von mir war, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
Dann Widerspruch selbst falsch ist. Ich glaube, dass es diesen Widerspruch gibt, das ist schon richtig. Und dass der das Hauptproblem der Ölstaat ist. Aber was eben der andere Teil meiner Wortmeldung war, ist, dass ich eben nicht glaube, dass es darauf keinen Ausweg gibt, sondern man muss halt irgendwie in seinen eigenen Staat das kapitalistische System abschaffen und sich quasi zu einem Teil aus diesem Weltmarkt, also nicht rausnehmen, aber in diesem Weltmarkt quasi geschlossen agieren, indem man ein Außenmonopol hat, Handelsmonopol hat.
Das war ungefähr die erste Amtshandlung von Genossen Hugo.
Er hatte nie wirklich ein Außenhandelsmonopol. Es gab ich weiß jetzt nicht im Detail, was er genau damals gemacht hat, das ist schon ziemlich lang her, aber ein wirkliches Außenhandelsmonopol hatte Venezuela nie, das weiß ich schon. Ne?
In Bezug auf das, worauf es ankam, nämlich den Verkauf von Öl, den Verkauf von Ölprodukten und den Einkauf von allem, was so die Ölindustrie braucht, sehr wohl.
Ja, es war, glaube ich, so,
redet dass man nicht Staat so massvoll über Empirie.
Das nicht selber, diesen Außenhandel nicht selber betrieben hat, sondern Konzessionen an regionale Kapitalisten mit dem, weil da gibt es einen Genossen von mir, der weiß das halt genau, aber der hat mir das erklärt und der kennt sich das sehr gut aus, so wird das schon stimmen.
Ja, mit dem kannst du jetzt nicht argumentieren, mach Schluss.
Dieser Unternehmen war halt weiter profitorientiert. Das heißt, die haben zum Beispiel schlechte Förderanlagen gekauft, weil sie ein Monopol vom Staat hatten und sich dadurch bereichern konnten. Und deshalb haben sie bald das Problem gehabt, dass die Förderanlage irgendwie hinüber war und sie neue gebraucht haben, so als Beispiel. Und das hat diesen Profit aus dem Außenhandel stark geschmälert und damit irgendwie den Aufbau einer von Öl unabhängigen Wirtschaft stark erschwert. Und wenn der Staat aber selber unter demokratischer Kontrolle dieses Handelsmonopol gehabt hätte, dann hätte er diese Profitinteressen nicht gehabt und hätte eben nicht schlechte Anlagen gekauft, die er dann dem Staat weiterverkauft hat zum Preis, was eine gute Anlage kostet.
Schau, jetzt habe ich dich aber mal bei einem Widerspruch erwischt. Zumindest bei einer Leerstelle. Auf die will ich dich hinweisen. Dir ist von deinem Kumpel dieses Beispiel erzählt worden. Und das wollen wir mal hier so glauben. Einfach so. Worauf verweist einen das eigentlich? In welcher Ecke von mir aus von Empirie, aber dann auch, da drücke ich schon so ein bisschen drauf, von Theorie ist man da eigentlich?
Ja, ich bin im Prinzip, ist mein Genosse.
Das war jetzt eine rhetorische Frage mit so einem Doppelpunkt, ich wollte es dir gerade erklären. Da bist du dabei, dass lange vor der Frage, wie monopolistisch oder oligopolistisch oder sonst wie, dann doch wieder privat, der Außenhandel betrieben wird. Die Chavisten mit ihrem Programm, wir sind nicht nur ein großer Urwald mit einem fröhlichen Volk, sondern wir haben ganz viel, nämlich alles, was wir brauchen, um uns vom Öl unabhängig und damit das Volk glücklich zu machen. Die erste Notwendigkeit, auf die sie gestoßen sind, das ist, dass sie dafür überhaupt die ganze Ölförderung, das ganze Ölverkaufen erstmal so richtig umfassend erschließen müssen. Mit Ausweg oder nicht, stellt diesen Gedanken vielleicht nochmal zurück. Da wäre ich vielleicht auch nicht ganz richtig verstanden. Ich wollte sagen oder habe gesagt, und zwar in drei unterschiedlichen Fassungen, jetzt sage ich die dritte nochmal, bei jedem Versuch, sich aus dem Status eines Ölstaats rauszuwirtschaften, reproduzieren die das versuchen, alle Widersprüche, an denen sie gerade als Herrscher über einen Ölstaat so gelitten haben. Der erste besteht darin, dass, und um den sind die Chavisten nicht drumherum gekommen, die sind angetreten mit dem Programm, wir werden mal was anderes als eine Ölquelle mit 30 Millionen armen Menschen. Und das Erste, was ihnen eingefallen ist und einfallen musste, war, wir müssen uns überhaupt erstmal so richtig zur Ölquelle machen. Da ist der ganze Einstieg in den Ausstieg, ist ein Einstieg in noch viel mehr Einstieg. Um mal diese U-Bahn-Metapher zu gebrauchen. Worauf du verweist, und das sind dann die Stellen, an denen das private Unternehmertum so seine Schnitte gemacht hat, wo es versucht hat, vielleicht sogar auf seine Extrakosten zu kommen unter dem chavistischen Programm. Da ist mal hier der allererste große Punkt ist das gewesen. Er muss die übrigens damals auch ziemlich da niederliegende, Klammer auf, Klammer zu, Ölwirtschaft erstmal wieder so richtig pflegen. Und das heißt, ein Großteil natürlich des Aufwands, natürlich jetzt im Sinne von logischerweise, notwendigerweise, dessen, was man erlöst, geht dann eben doch wieder gar nicht in, man macht sich davon unabhängig, sondern man baut das mal so richtig aus. Weil es eben die einzige Quelle ist, über die man verfügt. Und muss das mal ernst nehmen, dass dieses Venezuela, das ist ein Land damals, als der Chavez das übernommen hat, das war ein Land quasi ohne Industrie. Da saß mal vor, weiß ich nicht, 30 Jahre vorher sah es noch ein bisschen anders aus, aber da lagen zwischen dem großen Ölboom und Chavez lagen 20 Jahre Abrissbirne einer staatlichen, vom IWF betreuten Krisenpolitik, die darin bestanden hat, dass alles gestrichen wird, was sich nicht unmittelbar kapitalistisch lohnt. Der Chavez hat einen Spruch gemacht, jetzt bist du schuld, dass ich ihn noch vorlese. Ein solcher Reichtum, das war 1999 während seiner Antrittsrede. Ein solcher Reichtum, die weltweit größten Erdölreserven, die fünftgrößten Erdgasreserven. Wir sind eines der Länder mit den größten Süßwasserreserven der Welt, mit Millionen Hektar fruchtbarer Erde, ein riesiges Territorium, ideal für Tourismus. Dann kommt's, ein junges, fröhliches, zotiges, karibisches Volk. und unter dem Strich bleiben 80% Armut. Ein aufrechter Mann in beiden Hinsichten. Was man dem entnehmen kann, ist, wenn er auf sein Land schaut oder geschaut hat, als er auf sein Land geschaut hat und gesagt hat, ein riesiger Reichtum, da sind ihm lauter Sachen eingefallen, für die gilt ernsthaft das, was ich am Anfang gesagt habe. Die sind eigentlich gar nicht Reichtum, sondern das sind natürliche Voraussetzungen für Reichtum. Der hat, um überhaupt aus dem ganzen Zeug was zu machen, nichts gehabt, was es dafür braucht. Und da braucht es auch unter zotigen, fröhlichen Kariben ein bisschen mehr als Zotigkeit. Da braucht es Produktionsmittel. Das wird dir, ich höre schon, dass du ein sozialistisch geschulter Mensch bist und dich mit der Sowjetunion auskennt. Da wird dir der Begriff Produktionsmittel wird dir was sagen. Ohne die kriegst du eine gesellschaftliche Reproduktion, womöglich dann eine, die sogar einen nationalen Sozialismus macht, also einen Sozialismus in diesem Lande. Das geht nicht mit Schweiß und guter Laune. Von daher war klar, und gerade weil er so entschlossen war, erstmal überhaupt nicht wegen seiner Inkonsequenz, sondern wegen seiner Konsequenz, weil der auch bitter ernst gemeint hat, die ganze Bilanz, die er zieht unter die Politik seiner Vorgänger, die besteht aus nichts als 80% Armut. Das hat er sich nicht abkaufen lassen und hat gesagt, da mache ich jetzt alles anders und nachher geht es uns gut. Und hinterher sind alle froh und fröhlich. Gerade dafür, weil er das so ernst gemeint hat und gemessen daran, ist diesem Land einfach alles abgegangen, was es dafür braucht. Und deswegen ist die erste entscheidende Maßnahme auch bei Ihnen, den Chavisten, gewesen. Jetzt müssen wir uns erstmal überhaupt richtig in den Weltölmarkt einklinken. Und dass Ihnen das zwischendurch mal vergleichsweise gut gelungen ist, im Sinn von, da haben Sie wirklich mehrere Jahre lang viele Milliarden Dollar verdient. Das ist nie und nimmer Produkt der Entschlossenheit gewesen, sie wahnsinnig erfolgreich zu benutzen. Wahnsinnig volksfreundlich, will ich sagen, zu benutzen. Sondern dass er überhaupt so weit gekommen ist, auch da würde ich ohne über sein Programm und über den Idealismus von dem jetzt im Einzelnen zu rechnen, aber da würde ich, oder was würde, ich bestehe drauf, dass man erstmal zur Kenntnis nimmt, das hat sich der Konsequenz, der Entschlossenheit jedenfalls verdankt. Erstens, was er wollte, dass er gesagt hat und beschlossen hat und dafür gesorgt hat, jetzt werden wir mal so ein richtig fetter Ölstaat. Gerade damit wir davon wegkommen, und zwar in einer volksfreundlichen Weise wegkommen. Nicht als Hunger- und faschistisches Autarkieprogramm davon wegkommen, sondern so, dass die Leute jetzt was davon haben. Das hat denen die Notwendigkeit beschert, überhaupt sich in den Weltölmarkt, und das heißt nun mal, nach dessen Regeln einzuklinken. Zweitens, dass sie das konnten. Das wiederum ist überhaupt gar nicht einfach Resultat ihrer Entschlossenheit, sondern des Umstands, dass sie in eine damals in vor allem in eine, ja, eigentlich muss man sagen, in Bushs Weltkrieg gegen den Terror hineingerutscht sind, in dessen Zuge die Ölpreise Ausmaße angenommen haben, schüttelt man heutzutage nur noch den Kopf. Wirklich, bevor du dir denkst, haben sie vielleicht irgendwas anbrennen lassen bei der Verwendung davon, waren sie an irgendeiner Stelle inkonsequent, betrachte mal empirisch und mach dir dann theoretisch einen Kopf drum, was sie gemacht haben und wozu sie sich genötigt gesehen haben. Und was sie sich übrigens auch so peu à peu haben beibringen lassen. Das war erstmal übrigens nicht, ich mache ganz viele Kompromisse mit einer übrig gebliebenen Compradoren-Bourgeoisie aus der Zeit von Hast du nicht gesehen, sondern er hat erstmal einen, das wird dir ja vielleicht bekannt sein noch oder so, einen Streik seines gesamten Ölwesens, seiner gesamten Ölbranche am Hals und zu bekämpfen gehabt. Und da hat er übrigens, bevor er Kompromisse geschlossen hat, hat er erstmal ganz viel Machtkampf geführt und da viel ausgetauscht und so weiter. Mit allem, was das dann heißt, wenn du auf die Weise ein nicht industrialisiertes, zur Ölquelle verkommenes Land übernimmst und dann davor stehst, dass du mit Kapitalisten, mit wem denn sonst, das zu einem zu einem properen, wirklich Ölexporteur machen musst.
Ja, ich.
Der hat die Ölanlagen, die er gebraucht hat, der hat die unter Garantie nicht geschenkt gekriegt, weil er rumgelaufen ist und gesagt hat, ich will sie diesmal echt volksfreundlich verwenden. Sondern das war natürlich das Einfallstor dafür, dass lauter Geschäfte und lauter Geschäftssinn sich dann auf ihn gerichtet hat. Da ist doch dein Lenin-Spruch, an den darfst du dich erinnert fühlen, aber vielleicht ist der die Wahrheit dieses Spruchs dann doch etwas weniger aufbauend, als Genosse Ulyanov noch gemeint hat. Sehr weit haben sie es ja dann irgendwie damit auch nicht gebracht.
Die guten Wissen. Ja, warte nochmal, ich habe den schweren Verdacht, du machst das ein bisschen leicht in dem Sinn, dass du mit dem Chavez-Programm fertig bist, ohne dem ein bisschen genauer nachzusteigen, weil das Verdikt, das war keine richtige sozialistische Revolution, also zum Scheitern verurteilt. Das ist sehr abstrakt, billig und hat mit Chavez wenig zu tun. Das war halt nicht sein Programm. Nur das positive Gegenbild, das ich ein bisschen herausgehört habe, vielleicht ist er Unterstellung, aber das positive Konzept ist ziemlich geschwindelt, sage ich mal so. Weil deine Vorstellung, man hätte halt gleich alles, die komplette Ökonomie verstaatlichen müssen, und die Bourgeoisie entmachten müssen, die schwindelt sich darüber hinweg, dass nichts da war. Das war doch die Eingangsbilanz von Chavez, die er vorgelesen hat. Öl, Gas, Erde, Wasser, sonst nichts. Da gab es keine Wirtschaft, die zu verstaatlichen gewesen wäre, mit abgesehen von der Ölproduktion. Na ja gut, und das ist ja dann die PDVSA geworden. Dort haben sie es ja gemacht. Und das andere ist auch erschwindelt. Das ist diese lockere Formulierung. Und die verrät wenig Ahnung vom Weltmarkt. Die lockere Formulierung, irgendwen hätte es schon irgendwo gegeben, der Öl gekauft hätte. Und damit hätte man doch was machen können. Nein, tut leid. Da ist man von dem, wie es wirklich zugeht auf der Welt, nach welchen Gesichtspunkten, Prinzipien, Erlaubnissen und Verboten hier gekauft und verkauft wird, meilenweit weg. Mit es hätte schon irgendwen gegeben. Nein, siehst ja Gott. Verstehst du, ja. Die lockere Vorstellung, der Weltmarkt ließe sich doch für beliebige Zwecke benutzen, wenn man nur vorher alles verstaatlicht und dann eine Staatswirtschaft auf Öleinnahmen aufbaut, die ist ein bisschen sehr, sehr, sehr locker und sehr erschwindelt.
Ich will mal da gleich anknüpfen. Und jetzt hast du mich halt auf den Empirietrichter gebracht. Die Chinesen, irgendjemand hat es aus der Ecke vorhin gemurmelt, als du hast vorgeschlagen, vielleicht hätte ihnen Russland ja noch was abgekauft. Das haut nicht ganz damit hin, dass Russland selber immer gut damit zu tun hat, sein Öl an den Mann zu bringen, an den Markt. Aber China ist doch ein großer Nachfrager. Und was heißt das eigentlich unter den Bedingungen eines Weltmarkts kapitalistischer Nationen, wenn man, also darauf zu setzen, dass wenn einen das sozialistische Programm, dieses bisschen Aufstand im Hinterhof der Amerikaner, einem deren Feindschaft einbringt, dann kann man doch allemal auf irgendwen setzen, der sich doch irgendwie findet, einem was abzunehmen. Erstens beschränken sich ja dann amerikanische Verbote gar nicht einfach nur auf den Handel mit den USA, sondern sie verbieten dann überhaupt der ganzen Welt, soweit sie es vermögen, mit diesem Land Handel zu treiben. Bei China vermögen sie das nicht. Da will ich gerade sehr empirisch drauf kommen. Und was heißt das jetzt für das Verhältnis dieser beiden Länder? Die Chinesen sind ganz groß dabei, da in die Bresche zu springen. Aber das tun sie nicht. Und das wäre ja auch noch schöner. So viel Dialektik haben ja noch nicht mal diese Ex-Maoisten drauf, dass sie sagen, jetzt wo wir endgültig die große kapitalistische Weltmacht werden, werden wir zur Patenmacht aller sozialistischen Ausbruchsversuche. Ja, so geht's bei denen dann auch nicht zu. Sondern wenn du das mal empirisch studierst, wie China sich da einklingt, bei Venezuela und im Zusammenhang mit Venezuela dann auch beim Iran, aber allein bezogen auf Venezuela, da vergeht ja jede Hoffnung, hoffentlich. Weil das nämlich von Seiten Chinas, was eine nach einerseits knallhart kapitalistisch kalkulierende Nation ist, zweitens eine, die gerade wegen ihres großen kapitalistischen Aufschwungs ihre gesicherten Ölquellen weltweit arrondiert und das drittens überhaupt mit einer Konkurrenz verbindet in Sachen strategischer Bestimmung von Weltmarkt und wie es auf dem zugeht und Weltordnung. Bei dieser Nation folgt mit Notwendigkeit raus, und das lässt sich empirisch studieren, da erinnere ich dich nur an die letzten Regelungen über die Tanker zwischen Venezuela und China, dass das ein eiskaltes Krisengewinnlertum ist. Die Chinesen ziehen die Venezolaner und auch die Iraner einfach komplett über den Tisch. Die nutzen die Notsituation von diesen Ländern nach Strich und Faden aus. Und das heißt bei China, strategisch gedacht, die bringen sich, so gut sie es können, auf 20, 50, es gibt Verträge oder jedenfalls Verhandlungen, die gehen auf 99 Jahre. Die bringen sich strategisch in die Verfügung über die natürlichen Reichtümer dieses Landes. Und nebenbei sind sie Preisdrücker ohne Ende. Und nebenbei finden sie es noch, aber da geht kapitalistisch gesehen alles in Ordnung bei dieser Ungerechtigkeit. Nebenbei halsen die jetzt den Venezolanern und Iranern sogar noch die Versicherungskosten für die Tanker auf, weil keiner will mehr diese Tanker versichern, die aus einem von den beiden Ländern überhaupt Öl und Gas exportieren, und nützen einfach eiskalt aus, dass Venezuela zwischendurch eine pure Not hat, dieses Öl physisch außer Landes zu bringen, weil sie keine Lagerstätten mehr hatten. Wo da der, wo du wirklich rein empirisch betrachtet. Aber wie gesagt, das folgt doch der Logik, dieses Weltmarkts und der politischen Mächte, die ihn einrichten.
Also ich will nicht behaupten, dass Chavez nicht entschlossen gehandelt hat oder nicht von dem überzeugt war, was er gesagt hat oder sowas. Ich glaube wirklich, dass er im Prinzip ehrlicher Revolutionär war. Ich glaube, was ihm gefehlt hat, war wirklich eine wirklich ausgearbeitete revolutionäre Strategie und revolutionäre Theorie. Ich würde sagen, dass er daran irgendwie gescheitert ist. Und ich denke, er hätte natürlich nur ein sehr kurzes Handelsfenster gehabt, irgendwie das umzusetzen. Und deshalb hätte er immer eine sehr straffe Theorie und Strategie gebraucht. Aber Ich denke, wenn das jetzt zum Beispiel das Öl an die Chinesen verkauft hat oder gesagt hat, wir verkaufen es euch zwar vielleicht etwas unter dem Weltmarktpreis, aber wir bauen selber weiterhin das Öl ab. Und wir kaufen dafür von euch auch die Anlagen, aber zu normalen Preisen und nicht zu überhöhten Preisen, irgendwie sowas auf die Art, dann hätten sich die Chinesen aus rein kapitalistischem Interesse darauf eingelassen und dann hätte es Venezuela sofort anfangen müssen mit diesen, mit Hilfe von diesem Außenhandel Industrie dann auch einzukaufen, mit Hilfe von diesem Außenhandelsmonopol Industrieanlagen und so einzukaufen, um sich wirtschaftlich unabhängig vom Öl zu machen. Und
das hätte man halt. Das hat es doch getan.
Schnelles Tempo.
Das, hat's doch, das hat doch alles stattgefunden.
Ja, aber ich bitte euch nicht, wenn du behauptest, die hätten keine Strategie gehabt. Das war vielleicht nicht revolutionär, aber die Strategie war doch ganz klar.
Aber nicht die
richtige. Es geht darum, das Öl zu verkaufen und aus den Öleinnahmen den Aufbau eines modernen Industriestaates, Proletariat eingeschlossen, zu subventionieren, auf das dadurch eine Aufwärtsspirale in Gang käme. Das war die Strategie, die ist einige Jahre verfolgt worden.
Das Problem war, dass der Staat nicht selber den Außenhandel betrieben hat, sondern dafür weggenutzt hat, dass immer eine Hafenbourgeoisie halt irgendwie verwendet hat. Also die, eine Bourgeoisie, die keine Produktion betrieben hat, sondern nur diesen Handel und dabei halt irgendwie versucht hat, möglichst viel aus dem Land rauszuholen. Um sich
eben Profite zu sichern. Das wär's. Sie hätten nur die Hafenanlagen
verstanden,
das wäre es gewesen.
Nein, er hat nur das Wort Hafenbourgeoisie verwendet, damit war jetzt nicht gemeint, die Hafenanlagen selber, sondern dass
die Bourgeoisie
im Hafen existiert.
Also was,
das ist nicht so nur im Hafen
anbetreibt. Deine ganze Konjunktiv 2, der lebt von Unterstellungen, da hat er dich bei seiner ersten Wortmeldung darauf hingewiesen. Der lebt von Unterstellungen, die zeugen von einer, wir nehmen ja alles nicht persönlich, die zeugen zumindest an der Stelle davon, dass du von den Gepflogenheiten des Weltmarkts sicher weißt, aber mal vornehm absiehst. Das mit der Hafenbourgeoisie, ich weiß, was damit gemeint ist. Wenn du dich fragst, wie geht denn das überhaupt? Auf dem Weltmarkt kaufe ich mir das ein, was ich brauche. Von Windeln angefangen für die Kinder bis hin zu ganzen Industrieanlagen, und das war alles im Programm. Dann hast es nun mal mit Kapitalisten zu tun. Und die Idee, als Staat, man diktiert, obwohl man keine Diktatsmacht hat, man diktiert den Kapitalisten alle Bedingungen dafür, dass der Außenhandel dann auch so funktioniert, dass das sozialistische Programm trotz aller Widersprüche davon nicht in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern vorankommt. Das ist eine Verharmlosung dessen, was Weltmarkt ist. Und das ist auch erstens und zweitens, damit im Zusammenhang, stellst du nicht gut in Rechnung, dass es den Weltmarkt, das war ja der dritte große Punkt von denen, die ich weiß gar nicht, ob einer mitgezählt hat, aber es waren drei, die ich versucht habe, mal so wenigstens kurz durchzuführen, dass es den Weltmarkt und seine ökonomischen Sitten und auch die Freiheiten der ökonomischen Subjekte, die da agieren, überhaupt nicht getrennt gibt von den Kalkulationen und von den Setzungen der politischen der staatlichen Subjekte. Weißt du, wenn der, du musst ja mal überlegen, weil jetzt haben wir, irgendjemand hat China ins Spiel gebracht, und das ist ja auch sehr gerecht, wie viel Macht es auf Seiten Chinas gebraucht hat, überhaupt das durchzuhalten. Ich mache Weltmarktbeteiligungen, aber immer nur an den Stellen und immer nur zu den Konditionen, wie sie für mich nützlich sind und wie sie auf jeden Fall das, was ich will, nicht unterminieren, sondern voranbringen. Und zwar angesichts dessen, dass dieses Programm nicht der Aufbau des Sozialismus, sondern dessen Umwandlung in Kapitalismus ist. Wie sehr das dran gehangen hat, dass das eine Atommacht mit 1 Milliarde Leute ist. Und die tatsächlich alle Einsprüche des Westens haben abblitzen lassen können, die immer so gingen, wenn ihr euch an unserem Weltmarkt beteiligt, dann zu unseren Konditionen. Und dem haben sie das Doppelte entgegensetzen können. Erstens, nein, so viel Macht haben wir, wir lassen uns hier nicht reinregieren. Und zweitens, nicht zu unterschätzen, so wertvoll sind wir für euch allemal als Handelspartner, so nützlich, dass ihr euch dann wohl doch darauf einlasst, dass die Geschäfte zu unseren Konditionen stattfinden. Aber wirklich, da merkst du, was es überhaupt braucht, was die Einstiegsklausel dafür ist, mal als so eine Aufsteigernation wirklich den Weltmarkt, aus dem Weltmarkt was für sich zu machen, den Weltmarkt für sich zu benutzen. Und wie gesagt, nicht für den Sozialismus, sondern für einen Aufstieg zu einem nationalen Kapitalismus. Jetzt musst du mal ins Verhältnis dazu setzen. Chavez, der hat was vorgefunden, eine Ölindustrie, die war komplett besetzt und bestimmt durch die kapitalistischen Interessen, erstens des Auslands an ihr und zweitens der inneren Bourgeoisie. Der musste denen das erstmal abknöpfen. Was heißt, das darfst du doch mal nicht unter Wert verkaufen, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dieser Streik. Die haben ihm, der hat die gesamte Ölbranche hat gestreikt und hat dem Land die einzige Geldquelle, die es hat, abgeschnitten. Dann hat er gesagt, okay, dann entmachte ich euch alle. Das heißt aber unter den, in der Welt, in der man lebt, wo kriegt dann die Ingenieure her, die es doch erstmal gar nicht gab, außer bezahlt durch die auswärtigen Unternehmen und deren innere Kostgänger und Mitprofiteure. Der hat damit zu tun gehabt, dass er dieses Zeug unterhalten muss und so weiter und so fort. Das heißt, und gerade wenn du dir die Empirie anschaust, vor allem dessen ersten Jahre sind davon geprägt, dass er merkt, dass die Chavisten überhaupt erst allmählich mitgekriegt haben, womit sie sich alles anlegen und also dann deswegen auch anlegen müssen und parallel dazu immerzu vorgeführt gekriegt haben, womit man sich schlecht anlegen kann. Wenn der ganze große Plan ist, ich kaufe mir alle Voraussetzungen für einen Sozialismus auf dem Weltmarkt ein. Das ist keine Frage der Schleue dieser Sozialisten, sondern das ist eine Frage, ob der Weltmarkt überhaupt auf ihr Öl gerade noch gewartet hat. Und zweitens, zu welchen Konditionen er es ihnen abpresst. Und drittens, ob die den Weltmarkt dann nicht machen, sondern beaufsichtigen, der Meinung sind, dass das so überhaupt alles noch mit rechten Dingen zugeht.
Ich denke halt, dass die Aufsicht des Weltmarktes sehr eingeschränkt ist, weil im Prinzip auch die Politik der großen kapitalistischen Staaten wird eigentlich weniger von irgendwelchen Politikern bestimmt, sondern mehr von den Kapitalisten im Staat selbst. Das sieht man ja auch sehr gut irgendwie bei Trump jetzt, aber dazu will ich jetzt nicht mehr sagen, sondern bezüglich Empirie. Einerseits bin ich, dass die Empirie natürlich nur ein Teil der Dialektik ist, aber sie hat im Film Teil ihrer Berechtigung, und deshalb will ich jetzt noch ein anderes Beispiel nennen, das zwar nicht mit Öl zu tun, aber ich denke, dass dass der Handel nicht anders funktioniert, weil es um eine andere Ware geht. Es geht im Handel nicht um den Gebrauchswert der Ware oder um ihre physischen Eigenschaften oder sowas, sondern es geht eigentlich nur um zwei Größen. Das eine ist halt der Tauschwert und das andere ist der eigentliche Wert der Ware, also der Arbeitswert, jetzt laut marxistischer Theorie.
Nee, sag nicht, dass das marxistische Theorie ist.
Das sind die zwei Werte. Es gibt dann noch den Preis. Der Preis ist der Tauschwert. Es gibt zwar auch noch den Gebrauchswert, aber der spielt im Handel keine Rolle. Oder ich sage jetzt mal, er ist nur eine Obergrenze für den Käufer. Also der Käufer wird nicht mehr für die Ware ausgeben als ihr Gebrauchswert. Und das ist die einzige Rolle, die der Gebrauchswert einspielt. Also er reguliert die Anfrage, die Nachfrage. Aber es geht halt um Angebot und Nachfrage, schwankt der Preis um den Arbeitswert. Das ist halt, es ist natürlich alles sehr vereinfacht dargestellt. Ja. Die marxistische Theorie besagt, dass der Preis sich nach Angebot und Nachfrage bestimmt, aber um den Arbeitswert schwankt. Das ist nicht falsch, sondern es ist die marxistische Theorie. Oder es ist ein Grundsatz.
Ja, bei einer Ware ist das so. Und jetzt war die, nur kurz, ich lasse dich gleich wieder weiterreden. Ich sage nur einen Satz. Meine ganze nicht empirische, sondern theoretische Stellungnahme war dazu, dass Öl ist in den Händen dieser Länder keine Ware. Weitermachen.
Ja, aber dann könnte man sagen, dass bei Russland zum Zeitpunkt der Oktoberrevolution Getreide auch keine Ware war, weil Getreide eben auch das Einzige war, was die Russen damals in größerem Ausmaß produzieren Getreide ist vielleicht zu spezifisch landwirtschaftliche Produkte, besser gesagt, war das Einzige, was sie in großem Ausmaß produzieren und verkaufen konnten. Und die Landwirtschaft ist halt auch nur eine Form der Industrie, genau wie die Ölindustrie nur eine Form der Industrie ist. Und trotzdem hat es Russland geschafft, sich zuerst als sozialistischer Staat zu behaupten, dann ist der Sozialist oder als vorsozialistischer Staat besser gesagt, dann ist dieser Vorsozialismus halt nicht zum Sozialismus geworden, sondern zu einem deformierten Sozialismus. Oder
Du musst Schluss machen. Du musst Schluss machen. Weil Landwirtschaft ist keine Industrie, sondern Landwirtschaft ist Landwirtschaft. Und Öl ist auch keine Ölindustrie, sondern Öl ist Öl. Da wird ja ein Chemiker sagen können, dass das ein Gemisch ist aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen. Und zwar so gemischt, dass es schwarz und klebrig ist. Öl liegt in der Erde. Das ist keine Ware. Und Öl als solches ist keine Industrie. Und ein Ölstaat zeichnet sich als Ölstaat vor allem dadurch aus, dass das, was er hat, seine Hoheit nicht über eine Ölindustrie, sondern tatsächlich die Hoheit über dieses Kohlenwasserstoffgemisch ist. Ja. Aus. Da bist du mit Arbeitswertlehre und da bist du auch mit Landwirtschaft und ihren kapitalistischen Gesetzen. Stehst du da im Wald? Das ist was anderes.
Also der Unterschied,
das lass dir mal von den Marxisten sagen.
Das ist quasi ist deiner Meinung nach, dass bei der Landwirtschaft
die Tektonik der Staat hat gearbeitet, die aber das ist
auch alles. Und der Ölstaat irgendwie die Ölproduktion habe ich das jetzt richtig verstanden, oder?
Was in Russland eine Revolution gegeben hat, hat niemand bestritten, meines Wissens hier, dass deswegen überall alles möglich ist, wenn man es nur richtig macht, ist nicht daraus abzuleiten. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, dass du gesagt hast, dort gab es Getreide. Ja. Ist schön. Getreide kann man wenigstens essen, aber Öl kann man nicht einmal in Venezuela saufen. Das muss man exportieren, damit kann man keine Ökonomie hochziehen. Das war das Langen und Breiten und dreimal und viermal
RP. Ja, aber wo du dann viel mehr Getreide produzieren, als es selber verbrauchen konnte, jedenfalls die meiste Zeit. Es gab schon mit dem Bürgerkrieg und so gab es Hungernöte. Ja,
das Schlechte ist, oder?
Dazwischen was fragen. Ja. Und zwar die ganzen Beispiele mit Russland. Du willst ja irgendwas zu dem heutigen Abend zu Venezuela damit erklären. Deswegen wäre erstens einmal mein Vorschlag, reden wir weiter über Venezuela, nicht über Russland. Und zweitens, nimm mal das ernst, was er gesagt hat. Du hast doch vorher gemeint, die hätten mit den Erlösen aus dem Erdöl was Gescheiteres machen können, als sie gemacht haben. Sie hätten sich nämlich die Produktionsmittel kaufen können. Das heißt, wenn man am Weltmarkt als Ölstaat fremdes Geld erlöst, weil das eigene Erdöl woanders Reichtum ist, dann kann man sich mit dem Geld Sozialismus kaufen. Da müsste man dann sagen, mit Geld kann man sich alles kaufen, außer Sozialismus auf der Welt. Weißt du warum? Weil nämlich, wenn du Geld hast, ja, wenn du etwas verkaufst, wofür du Geld bekommst, dann musst du dem entsprechen, wofür Geld da ist. Wird nämlich eingesetzt dafür, dass Vorschuss gemacht wird für mehr Überschuss. Und wenn du jetzt ein Produkt wie Öl zu verkaufen hast, das nicht einmal eine Ware ist, dann musst du dich nach ökonomischen Gesetzmäßigkeiten richten, die außerhalb von dir stattfinden, die außerhalb von dir mit Macht ins Werk gesetzt werden und gegen dich exekutiert werden, wenn du auf dem Markt bleiben willst. Und dann kommt ganz sicher nicht raus, dass in dem Ganzen dein Interesse beheimatet ist mit dem Geld, dass du dir dann zu Hause Sozialismus kaufen kannst, oder kaufst du alle Produktionsanlagen und wenn es alle hast, sagst du, ich verkaufe kein Öl mehr, wir machen jetzt selber Sozialismus. Abgesehen vom imperialistischen Anspruch an die Staaten ist das ökonomisch lächerlich, was du sagst.
Nein, ich sage auch nicht, dass es so einfach geht, das ist ein langer Komplex und ein komplett langer Übergang.
Es ist unmöglich. Aber in Russland hat die Revolution nicht vom Export auf den Weltmarkt gelegt. Das war nicht der Witz damals und überhaupt.
Ja, sie hätten ihre Industrie nicht aufbauen können, wenn sie nicht Maschinen aus dem Ausland gekauft hätten für das Geld, was sie davor bekommen haben, um Getreide zu verkaufen. Weil sie waren selbst so rückständig, dass sie nicht sich selbst irgendwie so schnell diese Entwicklung alleine aufholen hätten können.
Ja, aber das
40 Jahre nach der Oktoberrevolution haben sie fast alles selber produzieren können, das schon, aber in den ersten Jahren war das nicht so. Sie haben in dieser Zeit trotzdem überlebt, ihren Staat trotzdem aufgebaut und trotzdem relativ bald ein stabiles Wachstum bekommen. Das war noch ungefähr 10 bis 15 Jahre nach der Revolution. Ja,
was war das Ende vom Lied? Was war das Ende vom Lied? Das meine ich, was sie hinbringen, was sie hingebracht haben, aber eben du merkst ja auch, was sie hinbringen mussten, ist der Aufbau einer Macht, die sich der Anfeindung des ganzen Rests der Welt erwehren kann.
Ja. Venezuela es nicht schafft, irgendwie als Vorbild zu dienen und andere Staaten nicht dieser Revolution folgen würden, wäre das natürlich dann schon irgendwann mal zum Scheitern verurteilt. Nur denke ich, in wenigen Jahren auch die Lebensbedingungen schon so verbessern könnten und diese wenigen Jahre müssen sich halten und mal mit dem Aufbau ordentlich voranschreiten oder hätte sie machen müssen.
Das haben sie doch alles
wirklich. 10 oder 15 und dann werden andere lateinamerikanische Staaten mitgezogen, mit denen sie einen viel mächtigeren sozialistischen Block hätten bilden können.
Das ist wirklich, das ist pures Wunschdenken. Das nimmt wenig bis nichts zur Kenntnis von dem, was sie gemacht haben. Von wegen, sie hätten doch die Lebensbedingungen verbessern können, als ob das nicht ziemlich flächendeckend, ziemlich stattgefunden hat. Die Höhe des Absturzes, dass sie jetzt so scheiße dastehen, das ist die bittere Ironie.
Ja, der Absturz
ist gut.
Mit einer anderen Politik hätten sie den lang genug verzögern können.
Du denkst dir wirklich, Weltmarkt und Imperialismus, wie eine politökonomische Experimentieranordnung. Und sagst, findest selbst kein Beispiel dafür, dass sie es ist. Deswegen rutscht er dann grammatisch immer so ins Märchenmäßige. Und abstrahierst sowohl von dem, nochmal, sowohl von dem, was empirisch stattgefunden hat,
es geht nicht, das heißt kein
als auch von dem, was stattfindet, geschweige denn, dass du mal zu einem theoretischen Urteil kommst. Außer zu einem sehr gewagten über das, was Tauschwert und Wert sind.
Nein, weil was irgendwie an der Definition von Tauschwert und Wert, die ich genannt habe, gewagt ist, oder was daran anders ist als im Marxismus, vielleicht haben es auch einige nicht richtig verstanden. Also der Tausch.
Nein, das muss den. Hör auf. Ich find's ganz grundsätzlich falsch und wenn ich das zu später Stunde mal sagen darf, als Marxist persönlich empörend, dass man ausgerechnet sich auf Marx Arbeitswertlehre oder was man dafür hält, beruft, um dann im Konjunktiv 2 drauf zu beharren, dass es irgendwie eine Möglichkeit geben muss, für eine Nation sich aus dem Imperialismus rauszuschwindeln. Du hast wirklich dafür nichts zu bieten, als lauter nicht existente Wirkungsketten, die auf lauter absurden idealistischen Annahmen und Cetero-Censio-Konstruktionen beruhen, um jetzt mal wissenschaftlich auch wieder zu werden.
Genossen, und der kann es wahrscheinlich besser erklären. Ich werde es auch mal mit ihm besprechen, wie er das genau gemeint hat.
Du kannst mal mit ihm noch was anderes besprechen. Du kannst mit ihm noch mal besprechen, oder vielleicht besprichst du das mal mit dir, wo eigentlich die Vehemenz herkommt, an so ein Land das anhängen zu wollen, dass es doch gehen müsste. Das ist eine eigene Seltsamkeit.
Aber Russland war auch
Wenn du das als einziges gelernt hast aus deinem Studium der Geschichte. Russen waren auch ein Fremde.
Zeigt halt, was man sich auch als schwacher, nicht kapitalistischer Staat eine relativ lange Zeit gegen eine sonst kapitalistische Welt behaupten kann.
Ja, das unterschreibe ich dir.
Deine These ist, dass es bei Venezuela nicht funktioniert. Und ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was jetzt der entscheidende Unterschied ist, warum es bei Russland funktioniert und bei Venezuela.
Meine These ist nicht, dass es bei Venezuela nicht funktioniert, sondern der praktische empirische Ausgangspunkt ist die Anschauung, dass das gescheitert ist und zum Scheitern gebracht wurde. Und mein ganzer Versuch des Nachdenkens und zum Nachdenken Anregens hat darin bestanden, der Frage nachzugehen, ob das eine was mit dem anderen womöglich zu tun hat und wenn ja, was. Und in Abstraktionen der Art schwaches Land kann sich behaupten, treibe ich mich nicht rum, weil da wäre ich ja schön blöd, wenn ich sagen würde, das ginge nicht. Natürlich haben, ach was weiß ich, aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert, was da ökonomisch stattgefunden hat und warum. Und mich interessiert, was das eigentlich, dass das Ende vom Lied ein Machtkampf ist. Ein imperialistischer Machtkampf erstens gegen Venezuela und dann zweitens auch noch um Venezuela. Ob das einfach bloß etwas ist, eine dumme äußere Beziehung, Bedingung, die, wenn man sie sich mal wegdenkt, nicht hätte sein müssen und ohne sie, weil weggedacht, hätte die Sache vielleicht auch schief gehen können. Vielleicht ist sie ja dann doch was anderes. Vielleicht ist arm, schwach, nicht kapitalistisch, aber ein bisschen Weltmarkt. Vielleicht ist das ohne die andere Seite überhaupt nicht zu haben. Das spricht einiges dafür. Du weigerst dich. Dir fallen lauter Äußerlichkeiten ein, da ziehst du Analogien. Und das hat alles bloß den einen Zweck, nämlich zu sagen, könnte gehen, hätte nicht scheitern müssen. Und das ist empirisch, da will ich gar nicht drüber reden, theoretisch ist es mindestens unerbaulich, unfruchtbar. Es erklärt nicht ein einziges Müh von dem, was es da gab und was es da gibt, im Übrigen bei Russland genauso wenig. Wenn das wirklich das Einzige ist, was du bei Russland an wesentlich hältst, dass es früher mal klein, schwach war, aber die haben diese wahnsinnig geilen Schwarzerdeböden, wo man immer das Ende nicht sieht und deswegen Weizen ohne Ende und irgendwie ist dann alles nachher in Sozialismus ausgeartet. Ja, wenn das deine Theorie über den realen Sozialismus ist, gute Nacht, aber dann, dafür hilft auf jeden Fall den sich nicht erklären.
Von Russland machen, das würde die Diskussion.
Dann lass es auch mal. Dann lass haltlose Analogien, lass du sie doch sein.
Aber
die in nichts anderem bestehen als auf falschen Abstraktionen, als in falschen Abstraktionen auf beiden Seiten des Vergleichs. Lass uns Schluss machen, das wird nicht mehr heute mit uns. Der
Situation was Ähnliches gemacht hat, deshalb würde ich sagen, dass empirisch einfach die Situation von Russland am nächsten drankommt, weil es gab zwar viele Staaten in derselben Situation wie Venezuela, aber keiner davon hat das gemacht, was nicht gefordert hat,
bin ich
sofort. Die Einführung eines konsequenten, also die Schritte für die Einführung eines konsequenten Sozialismus in Gang zu setzen. Dass man den Sozialismus selbst jetzt nicht in einem Jahr einführen kann, ist wieder eine andere Sache, aber dass man sofort den richtigen Schritt in die Richtung angeht.
Du willst einfach nichts wissen von der Welt.
Ist die empirische Grundlage sehr beschränkt. Deshalb müssen alle Theorien, die auch ein bisschen bis zu einem gewissen Grad spekulativ sein,
genauso
wie der Marxismus. Anfangs auch nur halt eine mögliche Theorie war, bis er halt durch viele Entwicklungen bestätigt worden ist. Ja. Also sowohl in kapitalistischer als auch nicht kapitalistischer.
Ich habe jetzt 2 Stunden mal erklärt, warum, wenn man als Ölstaat antritt, man notwendig, weil von außen bestimmt, so wie es passiert ist, scheitert am Weltmarkt. Das hat er 2 Stunden mal erklärt. Kannst du jetzt zu irgendwas, was in die 2 Stunden gesagt hat, sagen, das ist falsch, weil und nicht sagen, aber nach den 2 Stunden, die hätten doch übrigens was ganz anderes machen können. Und damit sagst du, alle Widersprüche, die du jetzt erklärt hast, die gelten gar nicht, wenn man es nicht will.
Sag
dagegen Argument. Und sag nicht, man hätte irgendwas anderes machen können, nämlich Sozialismus. Oder zu kaufen, wo das gar niemand verkauft.
Ne? Ja, nicht den Sozialismus kaufen, nein, sondern die technischen Grundlagen für.
Ja, trotzdem will ich noch zusammenfassen.
Ja, bitte.
Ich versuche es nochmal so, erst einmal, wenn man ständig konzeptionell an die Sache rangeht und wenn man sich die Frage stellt, was müsste denn passieren, wie müsste eine Strategie ausschauen, was müsste die Regierung machen, um das oder jenes in Gang zu setzen. Wenn man das planmäßige Entwerfen der besseren Welt betreibt, dann gehen leider lauter Unterstellungen ein in dieses Konzept, um deren Kritik er sich heute 2 Stunden lang bemüht hat. Und nur ein Lesetipp, in Sachen Venezuela wäre es wesentlich wichtiger, sich über den Ölmarkt zu informieren und nicht über die Sowjetunion seinerzeit. Das ist nämlich das, woran die Lage tatsächlich hängt. Aber gut, das
ich weiß prinzipiell, wie der Ölbad funktioniert, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass ich die prinzipielle Analyse von dem, was passiert ist, nicht bezweifle. Nur was ich bezweifle, ist die Schlussfolgerung, dass es irgendwie nicht anders möglich war. Und mir ist klar, dass eine Theorie, die empirisch noch nicht getestet ist, im Prinzip eben nur eine Theorie ist, die richtig sein kann und falsch sein kann. Aber das war irgendwie für den Marxismus zu den Zeiten von Marx auch so. Trotzdem war es von Marx nicht falsch, die Theorie auszutesten. Solange es die Theorie zu erfinden, solange es keine empirische Überprüfung gibt, gibt es eventuell natürlich mehrere Theorien, die gleichberechtigt sein können. Und deshalb finde ich die Theorie, dass es keine Möglichkeit gibt, davon zum Sozialismus zu kommen, obwohl es noch niemand so richtig wirklich konsequent probiert und einfach für eine unzulässige Verallgemeinerung.
Das hat überhaupt niemand gesagt. Das wäre ja auch noch schöner.
Ich meine jetzt für den Staat wie Venezuela in dieser Situation, ohne dass in anderen Staaten vorher der Sozialismus...
Ich sage ja, du hältst das, du konstruierst dir ein Geflecht von Bedingungen zurecht. Das geht schon los mit was wollten sie, was hätten sie, was könnten die anderen und wenn dann und außerdem noch irgendeiner eingesprungen wäre, dann dem will ich noch nicht mal widersprechen. Das ist mir nur zu zu blöd eigentlich, darüber mich zu streiten. Nur als Widerspruch gegen die Erklärung dessen, was stattgefunden hat, kann ich es leider nicht gelten lassen.
Ich sage es einfach nicht als Widerspruch gegen das, was stattgefunden hat. Es war nur als Widerspruch, dass das, was stattgefunden hat,
viel
anders stattfinden hätte können unter einem Präsidenten, der zumindest auf dem Papier sozialistisches Programm hat.
Hast du mich einmal im Irreales reden hören? Der ganze Irreales, der ist durch dich hineingebracht worden.
Ja, wenn man über Situationen redet, die aber nicht eingetroffen sind, sondern eintreffen können, verwendet man halt den Irreales.
Das hat halt mit Theorie nichts zu tun, über das, was es gibt und was es gegeben hat. Und dazu zu sagen, das hat seine Notwendigkeiten, das ist was anderes als zu sagen, könnte ich mir ein Paralleluniversum vorstellen und bestreiten, dass es eins geben könnte, kann man jedenfalls nicht. Ich streite mich nicht mit dir darüber, was anders hätte laufen können, wenn sie was anderes gemacht hätten. Ich nehme zur Kenntnis, warum das so gelaufen ist, was sie gemacht haben. Und warum das genauso gelaufen ist, wie bei allen anderen Versuchen vorher.
Aber ich habe deinen Vortrag verstanden, dass du auch gesagt
hast. Ja, dann hast du ihn lauter.
Dass es nicht viel anders laufen kann.
Du lebst in der Fantasiewelt und in der will ich dir recht geben. Ja, wenn das alles ginge, dann wäre das möglich. Ich habe keinen, wirklich, jetzt ist Schluss mit dieser Quatschdebatte. Wenn das deine Sorte von Sozialismus ist, dir auszumalen, dass er gehen könnte, dann herzlichen Glückwunsch.
Naja, ich habe nur kein Argument gehört, warum das prinzipiell nicht, kein für mich glaubhaftes Argument gehört, warum das prinzipiell nicht funktionieren kann.
Dagegen habe ich auch kein Argument gesagt. Darüber rede ich nicht. Das ist ein Gegenstand, der erreicht mein Interesse nicht. Ich kritisiere mehr, dass du dir diesen Gegenstand machst, außer als dass ich sagen würde, so ganz immanent.
Warum kann man diesen Gegenstand nicht machen? Nach der Theorie hätte irgendwie Lenin auch seine Theorie des Sozialismus nicht machen dürfen, weil irgendwie zu dem Zeitpunkt noch rein hypothetisch wäre gewesen ist, also zu dem, was ausformuliert hat.
Weil dabei nichts rauskommt. Erstens merkt man, du hast mich gefragt, warum teile ich diesen ganzen Zweck nicht. Erstens merke ich an dir, wie viel theoretische Verwahrlosung stattfindet, wenn man sich diesem Zweck hingibt. Wie wenig Kenntnisnahme überhaupt von Theorie, geschweige denn theoretische Urteile über sie, dann überhaupt noch zu haben ist. Wenn man die ganze Welt betrachtet unter dem Gesichtspunkt, könnte sie nicht auch ein bisschen anders laufen. Das ist mal das Erste, was ich dagegen habe. Das habe ich als Theoretiker dagegen. Als einer, der es gerne hätte, dass es ein bisschen anders läuft, habe ich dagegen, dass es einen davon abhält, von Kritik und auch davon, sie mal politisch zu machen und in irgendwas umzusetzen. Weil die Welt, wenn sie wirklich anders laufen sollte, dann muss man halt die ändern, die es gibt und nicht versuchen, hinterherlaufen, die leider nicht stattgefunden haben. Da wäre es irgendwie notwendig, sich mal klarzumachen, dass der Imperialismus dort gemacht wird, wo er stattfindet. Und was man gegen den überhaupt wem zu sagen hätte. Aber das sind Nöte eines Kommunisten, mit denen möchte ich dich nicht behelligen. Ich lasse es mal dabei. Du kannst vielleicht über deinen Willen am ganzen Venezuela das festzuhalten, vielleicht darüber erschrecken, wie wenig du überhaupt weißt über dieses Land. Und dann ist das schärfste Argument, was dir heute Abend eingefallen ist, du hast einen Kumpel, der könnte es total gut erklären. Merkst du nicht, dass da was falsch läuft bei dir? Was ich euch als Lektüre ans Herz lege, und das ist sogar, die gibt es sogar kostenlos, das ist dieser Artikel, also das eine ist der über das Erdöl, ein strategisches Gut und seinen Preis, der ist im Gegenstandpunkt, glaube ich, im Jahr 2001 erschienen. Den liest man und man ist ein bisschen verblüfft darüber, wenn man sich mit dem Venezuela mal irgendwie befasst hat, was man alles in den ganz allgemeinen Bestimmungen dort über Ölstaaten und dass es Ölstaaten gar nicht anders gibt, als in dem Modus, sich aus dem Status des Ölstaats rauszuwirtschaften, was man da wiedererkennt. Das andere ist ein Artikel, der ist im Jahre 2007 erschienen. Das war der erste große Gegenstandpunktartikel, also Artikel in unserer Zeitschrift Gegenstandpunkt über Venezuela, der venezolanische Aufstand im Hinterhof der USA. Und der ist insofern lesenswert, weil er genau das, die treten an, sind in ihrer Kritik dessen, was es gibt, sehr konsequent, nehmen sich das sehr ernsthaft vor, das Volk nicht in den Zuständen zu belassen, in denen es ist, und nehmen sich zugleich auch noch vor, das wird nicht einfach ein großes paternalistisches Betreuungsprogramm, sondern sie setzen ihr Volk in Stand, sich um sich selber zu kümmern. Und das kann man alles, das können sie, diese Chavisten, alles auf Basis dessen, dass sie das Öl und dann perspektivisch deswegen auch die Öldollars haben. Wie gerade dieses Programm und sie bei jedem Schritt dieses Programm umzusetzen, sie sich haben beibringen lassen müssen, wem sie damit alles auf die Füße treten. Wer ihnen dann deswegen auch alles in die Schnauze haut, wem sie umgekehrt dann mit ihrer Macht begegnen müssen. Welche, dass sie eben ein System von Interessen kaputt machen müssen, gegen das ankämpfen müssen, dessen Geltung zugleich das ganze Lebensmittel für den Kampf dagegen ist. Das ist so richtig das Antidot gegen jedes Hätte-Hätte-Fahrradkette.